Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein darf, dass ich viele bekannte, aber auch viele neue Gesichter sehen darf. Und möchte euch natürlich auch liebe Grüße aus der Tüttmeninger Gemeinde weitergeben. Vielleicht darf ich auch noch zwei Einladungen loswerden zu unseren geplanten Veranstaltungen. Missionstag ist ja schon angesagt worden, aber Ende September, also am 27. September, ist der nächste Vortrag von Markus Blitz zu einem ganz aktuellen Thema, nämlich zu diesem ganzen Themenbereich Gender Mainstreaming. Der Vortrag heißt Transgender, die Auflösung der Geschlechter? Fragezeichen. Also am 27. September um 19:30 Uhr. Und noch ein anderer Termin, der noch weiter in der Zukunft liegt. Im Oktober wird es bei uns ein Eheseminar geben mit Wilfried Block. Zwar vom 10. bis 13. Oktober. Das heißt, Donnerstagabend, Freitagabend, am Samstagnachmittag zwei Einheiten. Samstagabend eine Einheit für die Jugend und für Singles, die auf der Suche sind. Und am Sonntag dann im Gottesdienst in der Predigt die letzte Einheit. So, aber jetzt zur Predigt. Es soll um diesen ganzen Bereich der Heiligung gehen und möchte eine Frage an den Anfang der Predigt stellen. Heiligung, ist es Last oder Befreiung? Natürlich ist es eine Scheinfrage. Jeder wird natürlich antworten, ja klar, es ist eine Befreiung, aber denken und handeln wir wirklich so? Oder betrachten wir nicht doch immer wieder mal Heiligung als etwas Mühsames, als etwas Einengendes, was uns vielleicht die Freude am Leben rauben kann oder was uns neue Lasten auflegt? Aber wenn man es biblisch betrachtet, natürlich ist Heiligung eben nicht das sich Aufladen neuer Pflichten und Lasten, sondern das Gegenteil, eine Befreiung von allem, was uns daran hindern kann, ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt und das uns dem Bild und dem Charakter seines Sohnes ähnlicher macht. Und die Grundlage und das wesentliche Mittel zu dieser Befreiung ist die Wahrheit Gottes in der Heiligen Schrift. Und darum soll es in der heutigen Predigt gehen und deswegen auch der Titel für diese Predigt, die Wahrheit macht uns frei. Wir lesen diesen ganz bekannten Vers in Johannes 8, ab Vers 32 und da heißt es, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann noch im Vers 36, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Und ich möchte bewusst die Betonung auf dieses Wort wirklich legen, jetzt im Hinblick auf die Predigt. Ja, wirklich frei sein, da stellt sich die Frage, was ist Freiheit? Welche Freiheit ist hier überhaupt gemeint? Und schauen wir uns an, welche Freiheit die Juden, zu denen Jesus sprach, gemeint haben. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du das sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Die Juden argumentieren hier sinngemäß, vielleicht hätten wir damals auch so geantwortet, was willst du eigentlich? Wir sind als Nachkommen Abrahams, als jüdisches Volk immer freie Leute gewesen und sind es immer noch. Warum redest du dann von einem freien Machen? Sie meinten hier also ihre äußere Freiheit, die sie offensichtlich als gegeben ansahen. Wenn wir heute von Freiheit reden, dann ist auch meist die Rede von einer äußeren Freiheit, einer Freiheit, die dem selbstbestimmten Handeln des Menschen keine Beschränkungen auferlegt, solange er sich im Rahmen der Gesetze bewegt. Und das Ideal der Freiheit wird heute zunehmend darin gesehen, tun und lassen zu können, was man will und wozu man Lust hat, wenn man dabei nicht gerade die Rechte anderer Menschen verletzt. Aber Jesus spricht hier von etwas ganz anderem, wenn er zur Antwort gibt: Jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Ein Knecht ist eben kein Freier, er ist ein Gefangener, der sein eigenes Tun eben nicht frei bestimmen kann. Er sagt also sinngemäß: Ihr mögt zwar äußerlich freie Leute sein, aber trotzdem seid ihr Gefangene oder Knechte oder wie es auch in der Bibel ab und zu heißt, Sklaven. Wenn ihr sündigt, begeht ihr nicht nur einzelne Sünden, sondern zeigt damit, dass ihr Gefangene der Sünde seid, dass die Macht der Sünde über euch herrscht, dass ihr also nicht frei darüber entscheiden könnt, zu sündigen oder nicht zu sündigen, sondern von der euch beherrschenden Macht der Sünde getrieben seid. Ihr sündigt nicht, weil ihr besonders schlechte Menschen seid, sondern weil ihr letzten Endes gar nicht anders könnt. Und darum ging es Jesus nicht um die äußere Freiheit, sondern um die innere Freiheit. Es ging ihm um das Freiwerden von dieser beherrschenden Macht in den Menschen, wenn er sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Aber die Wahrheit kann natürlich nur befreien, wenn sie gehört und dann auch anerkannt, sprich geglaubt wird. Dazu waren aber die Juden damals, zu denen er sprach, nicht bereit. Im Vers 17 lesen wir: Ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Kinder seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. Und dazu sind auch heute viele Menschen nicht bereit, weil sie letzten Endes dem Wort Gottes keinen Raum in ihrem Leben und in ihren Herzen geben. Die Frage, die ich uns heute stellen möchte, ist: Haben wir, die wir schon mehr oder weniger lange gläubig sind, dem Wort Gottes und damit dem Herrn Jesus selbst so viel Raum gegeben, dass wir nicht nur grundsätzlich frei, nämlich von der Macht der Sünde sind, sondern wirklich frei geworden sind, so wie es im Vers 36 heißt? Natürlich ist jeder, der sich zum Herrn Jesus bekehrt hat und von neuem geboren wurde, von der Macht der Sünde befreit worden, ist ein Kind Gottes geworden. Und es gilt für ihn, was zum Beispiel im Kolosser 1,13 steht: Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des lieben Sohnes. In diesem Sinne sind wir alle frei geworden und wir können und müssen uns darauf berufen und stützen, wenn uns wieder einmal alle möglichen Zweifel oder Selbstanklagen plagen. An dieser Stelle ist es auch wichtig, die Frage zu stellen, wozu wir eigentlich befreit worden sind, welches Ziel Gott damit hat. Dazu lesen wir im 1. Thessalonicher 1,9, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Gott hat uns also nicht nur dazu von der Macht der Sünde befreit, um uns ewiges Leben zu schenken, sondern auch, um ihm zu dienen, ihm nachzufolgen, um andere Menschen für Gott zu gewinnen und um in das Bild seines Sohnes Jesus verwandelt zu werden. Ein Ziel Gottes mit uns, das leider bei uns, habe ich den Eindruck, oft vergessen oder vernachlässigt wird. William MacDonald hat dazu einmal gesagt: Er, also Gott, hat so großen Gefallen an dem Herrn Jesus, dass er den Himmel mit anderen füllen will, die so sind wie er. Wenn wir ihn sehen werden, werden wir automatisch ihm gleich sein. Es würde Gott jedoch zu größerer Herrlichkeit gereichen, wenn dieser Prozess sich bereits jetzt auf der Erde vollziehen würde. Es geht also um unser geistliches Wachstum, um unsere Veränderung hin zum Vorbild Jesus, zur Ehre und Freude Gottes. Wir wissen aber aus eigener Erfahrung, dass es auf diesem Weg immer wieder Hindernisse gibt, Umwege, Blockaden, Dinge in unseren Herzen, die uns bremsen, die uns die Freude und den inneren Frieden rauben, die uns den klaren Blick auf das Ziel verstellen, die uns in Resignation oder sogar in Depression treiben können oder die uns sogar in Rebellion gegen Gott, in Unzufriedenheit und Anklage gegenüber Gott, den Geschwistern oder der Gemeinde führen können. Und auch hier gilt, die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn wir sie erkennen und wir können sie erkennen, wenn wir in seinem Wort bleiben, wie wir gerade gelesen haben. Und wenn uns die Wahrheit frei macht, dann gilt auch das Umgekehrte. Die Unwahrheit, der Irrtum, die Lüge machen uns unfrei, nehmen uns gefangen. Das sind die Dinge in unseren Herzen, von denen ich gerade gesprochen habe. Es sind unsere Lebenslügen, die wir verinnerlicht haben, die Tricksereien und Ausreden, mit denen wir unsere eigenen Sünden und Versäumnisse entschuldigen und die Schuld immer bei anderen suchen, die Illusionen und Täuschungen, denen wir folgen, unsere Fixiertheit auf uns selbst, die uns ständig mit uns selbst beschäftigen lässt, unser Selbstmitleid, unsere Opferrolle und andere Dinge. Wie können solche Lebenslügen und falschen Vorstellungen oder diese Festungen, wie sie einmal im 2. Korinther 10, Vers 4 angesprochen werden und von denen wir uns leiten oder beeinflussen lassen, konkret aussehen? Es sind solche Haltungen und Einstellungen wie zum Beispiel: Ich bin halt so, wie ich bin und ich kann mich nicht mehr ändern. Oder die Situation in meinem Leben wird sich sowieso nicht mehr ändern. Da gibt es keine Perspektive mehr. Ich habe es immer wieder versucht und jetzt kann ich nicht mehr oder mag nicht mehr. Dann diese bekannten Wenn-Dann-Vorstellungen. Wenn ich nur gesünder wäre, könnte ich noch dieses und jenes tun. Wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich dem Herrn besser dienen. Wenn sich mein Mann endlich ändern würde, könnte ich geistlich besser vorwärts kommen, würde es mir besser gehen. Oder wenn ich einen anderen Chef hätte, wenn ich eine bessere Gemeinde, kompetentere Seelsorger hätte, würde es mir geistlich besser gehen. Wenn ich als Single einen Ehepartner hätte, könnte ich auch endlich ein glückliches Leben führen. Oder die Lebenslügen auf der anderen Seite. Wir kennen alle die Sprüche: Genieße dein Leben, du hast ein Recht auf ein erfülltes und glückliches Leben. Aber klammern wir uns nicht doch noch immer wieder mal an solche Vorstellungen, die in diese Richtung gehen und betrügen uns damit selber? Wenn wir in Nöte geraten, größere Probleme bekommen oder Wünsche unerfüllt bleiben, kommen dann nicht doch Vorstellungen in uns hoch, dass uns Gott zu kurz kommen lässt, dass er uns etwas vorenthält, was uns eigentlich zustünde? Oder ob er es wirklich in allen Dingen mit uns gut meint. Nur die Frage ist, wie sollen wir mit solchen Dingen umgehen? Die Wahrheit wird euch frei machen, aber die Kenntnis dieses Verses allein macht es natürlich auch noch nicht. Wie geht's konkret? Vielleicht davor noch ein Vergleich, ein Bild, das hilfreich sein könnte. Stellen wir uns vor, wie ein Bildhauer aus einem unbehauenen Klotz Marmor eine wunderschöne Statue herstellt. Bevor er Hand anlegt, Er schafft ja mit seiner Vorstellungskraft und seiner Kreativität diese Statue in seinem Kopf. Und er sieht die fertige Statue in ihrer ganzen Schönheit vor seinem inneren Auge. Dann legt er los mit Hammer und Meißel und schlägt ein Stück Marmor nach dem anderen weg. Mit jedem Schlag kommt er der fertigen Statue ein Stück näher. Und diese Statue entsteht nicht dadurch, dass er mit viel Kunstfertigkeit etwas zusammenbaut, sondern nur etwas wegnimmt. Alles, was nicht aussieht wie diese fertige Statue, haut er weg, bis die Statue vollendet ist. Was hat das mit uns zu tun? Gott ist unser Bildhauer. Er hat das Bild unserer fertigen Statue vor Augen, das Ebenbild seines Sohnes Jesus Christus, zu dem er uns formen möchte. Auch er möchte alles von uns entfernen, was nicht aussieht wie das Bild seines Sohnes. Sein Werkzeug dabei ist die Wahrheit seines Wortes. Mit jeder Wahrheit aus seinem Wort, die wir erkennen und in unserem Leben Wirklichkeit werden lassen, kann er etwas von uns wegschlagen, das das fertige Bild verdeckt und dieses so ein Stück mehr freilegen, sodass wir dem fertigen Bild immer ähnlicher werden. Im Gegensatz zum echten Bildhauer und seiner Statue wird Gott nur dann ein überflüssiges Stück Material nach dem anderen von uns wegnehmen, wenn wir uns bewusst darauf einlassen. Biblisch ausgedrückt, wenn wir in seinem Wort bleiben, die Wahrheit erkennen und dann auch anwenden. Dafür wird aber unser himmlischer Bildhauer nie zu viel wegnehmen und nie zu harte Schläge führen, sondern nur so viel, wie es für das fertige Bild notwendig ist. Bevor wir uns ansehen, was es konkret heißt, in seinem Wort zu bleiben und die Wahrheit zu erkennen, möchte ich uns dabei einige Wahrheiten vor Augen führen, die wir einigen unserer typischen und häufig anzutreffenden Lebenslügen und Täuschungen, denen wir aufsitzen können, entgegenhalten können. Die erste grundlegende Wahrheit: Das, was Jesus Christus für uns alle getan hat, ist ausreichend und hat Kraft genug, um meinen natürlichen Egoismus zu überwinden. Wir kennen dazu diese entsprechenden Stellen aus dem Wort Gottes, die dieses aussagen und belegen. Ich möchte nur beispielhaft dazu einen Vers aus Römer 6 lesen. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das war der Vers 6 und dann im Vers 14. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Diese Verse kennen wir sicher alle und haben sie schon oft gehört, aber wie gehen wir mit ihnen um? Was machen wir mit ihnen oder besser gesagt, was machen wir aus ihnen? Setzen wir sie im alltäglichen Leben gezielt ein? Wir sind nicht mehr hilflos unserem egoistischen, selbstbezogenen alten Wesen ausgesetzt. Wenn wir jetzt sündigen, dann nicht deshalb, weil wir es nicht besser wüssten oder nicht anders könnten, sondern weil wir dann eben in einer konkreten Situation ungehorsam sind und uns dafür entscheiden. Diese Aussage, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, der Leib der Sünde aus der Wirksamkeit gesetzt ist, ist nicht etwa irgendein hochgestochener Diskussionspunkt für spitzfindige Theologen, sondern es ist eine fundamentale Wahrheit, die wir täglich als Waffe einsetzen können, um der Versuchung zur Sünde den Stachel zu nehmen und ihr widerstehen zu können. Also diesen Spruch, ich bin halt so und kann mich nicht mehr ändern, der gilt nicht mehr. Die Wahrheit ist, du bist von der Macht der Sünde befreit und du hast die Freiheit, dich gegen die Sünde zu entscheiden. Die Frage ist nur, nutzt du diese Freiheit? Eine weitere Wahrheit: durch die Kraft des Heiligen Geistes macht Gott mich fähig, alles zu tun, was er mir gebietet und aufträgt. Immer wieder mal denken wir, ja, das ist mir jetzt eine Nummer zu groß, das ist zu schwer und das kann ich nicht. Zum Beispiel, ich kann dieser oder jener Person mit dem besten Willen einfach nicht vergeben. Da führt überhaupt kein Weg hin. Oder ich schaffe es einfach nicht, diese Beziehung aufzugeben. Oder ich kann mich einfach nicht mit dieser Situation abfinden. Und ich will solche Aussagen und die Situationen, die hier dahinter stehen, auch nicht leichtfertig abtun. Und ich weiß, dass sie für Geschwister oft eine sehr große Herausforderung sein können. Aber trotzdem gilt ein wesentlicher Grundsatz Gottes. Er fordert nichts in seinen Geboten und verlangt nichts in seinen Aufgaben für uns, zu dem er uns auch nicht seine Kraft und seine Befähigung dazu gibt. Glaubst du das noch? Wenn wir sicher sind, dass es nicht eigene Erwartungshaltungen sind, sondern wirklich dem Willen Gottes entspricht, dann müssen wir uns fragen, kann ich nicht oder will ich einfach nicht? Bin ich hier noch gefangen? Kann es sein, dass ich nicht vergeben will, dass ich nicht bereit bin, die unangenehme Situation zu akzeptieren und dass ich mich einfach weigere, die vor Gott unrechte Beziehung aufzugeben? Die Wahrheit aus dem Wort Gottes sagt uns hier, Philipper 2, Vers 13, kennen wir auch alle, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Die Frage für uns ist, bleiben wir stehen bei unserem Blick auf unser Versagen und unsere Schwachheit oder vertrauen wir der Wirksamkeit dieser eindeutigen Verheißungen Gottes und werden dadurch frei, richtig zu entscheiden und richtig zu handeln? Der Weg zu echter Freude ist, nicht mehr selbst bestimmen zu wollen. Fehlende Freude in unserem Leben ist ein sicheres Zeichen dafür, dass wir nicht wirklich frei geworden sind. Und unsere fehlende Freude, wenn es so ist, ist eben nicht nur ein Schönheitsfehler, sondern ein grundlegender Mangel und ein großes Hindernis für unseren Dienst und für unseren Auftrag, Licht in dieser Welt zu sein. Und Gott sieht fehlende Freude auch nicht als Kavaliersdelikt. Er tadelte schon die Israeliten diesbezüglich mit folgenden Worten. Und diese Flüche werden Zeichen und Wunder sein an dir und an deinen Nachkommen immer da, weil du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit Freude und Lust deines Herzens, obwohl du Überfluss hattest in allem. 5. Mose 28. Auch im Neuen Testament hat die Freude auch die Form eines Gebotes. Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Sicher kann es viele Gründe für diese mangelnde Freude in unserem Leben geben. Ein wesentlicher davon ist sicher, immer noch alles oder eben vieles in unserem Leben selbst bestimmen zu wollen, die Zügel nicht aus der Hand geben zu wollen. Daraus folgt unweigerlich, dass wir uns Sorgen machen, dass wir kontrollieren, dass wir beherrschen und manipulieren. Wir wollen immer noch unsere eigenen Vorstellungen und Wünsche durchsetzen und verwirklichen. Und wenn Gott sie in seiner väterlichen Fürsorge für uns scheitern lässt, rebellieren wir und verstärken unsere eigenen Anstrengungen. Aber wir brauchen eben nicht alles im Griff haben. Wir müssen auch nicht alles überblicken können, alles verstehen und einordnen können. Wir müssen auch nicht unbedingt unser bisheriges Leben restlos verstehen und alle Führungen Gottes in unserem Leben begreifen können. Und das gilt auch für unser zukünftiges Leben. Wir müssen auch nicht die Menschen um uns her verändern und die Welt verbessern oder retten wollen. Lassen wir doch Gott Gott sein für unser Leben und für die ganze Welt. Die Wahrheit ist, er hat alle Fäden in der Hand. Er liebt uns und will das Beste für uns. Er macht in unserem Leben keine Fehler und übersieht auch nichts. Wenn wir uns weigern, die Kontrolle abzugeben, versuchen wir eigentlich, Gott die Arbeit wegzunehmen. Der Weg zur Freiheit ist, alle Kontrolle über unser eigenes Leben in seine Hände zu legen, alles selbst beherrschen wollen, aufzugeben. Erst dann sehen wir, wie er tun wird, was nur er tun kann. Ein weiterer Punkt: Die größte persönliche Freiheit für mich erreiche ich durch Unterordnung unter gottgegebene Autoritäten. Das mag vielleicht erstmal nach einem Widerspruch aussehen, Freiheit durch Unterordnung, scheinbare Gegensätze. Und wir mögen dem zwar verstandesmäßig vielleicht zustimmen, aber ist es nicht doch so, dass wir vielleicht immer noch ein Stück vermeintliche Freiheit gegenüber diesen Autoritäten beanspruchen und erkämpfen und sichern wollen und viel Kraft und Zeit für dieses Aufbegehren aufwenden, weil wir meinen, wir müssten unsere Ansprüche und Rechte verteidigen. In diesem Aufbegehren machen wir uns anfällig für Sünde und werden schnell zu Gefangenen unseres Zorns und Ärgers, unseres Nachtragens und nicht vergeben Wollens, unseres Urteilens und Richtens. Wenn wir uns diesen Autoritäten unterordnen, können wir ein ruhigeres Leben führen, Last der Verantwortung abgeben und uns den Rücken frei halten für das, was Gott wirklich für uns will. In 1. Timotheus 2 heißt es gleich am Anfang: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Die Wahrheit hier ist, wenn wir gegenüber staatlichen Autoritäten, Eltern, Lehrern, Vorgesetzten, dem Ehemann und den Ältesten der Gemeinde die gottgewollte Haltung einnehmen, stehen wir unter Gottes besonderem Schutz und Segen. Wir werden frei von dem Druck gegen diese Autoritäten angehen und sie zum Besseren verändern zu wollen und vertrauen darauf, dass Gott an diesen uns übergeordneten Menschen arbeiten wird. Und gegenüber der Welt bestätigen wir damit Gottes sinnvolle Ordnungen und heben uns wohltuend ab von dem allgemeinen Zeitgeist des Kritisierens, der Nörgelei und des Aufbegehrens. Ich bin überzeugt, dass auch hier gilt, in diesem Zusammenhang, was im Philipper 8, 7 steht: Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Eine weitere Wahrheit, denke ich, die für uns sehr wichtig ist: Gott ist es wichtiger, mich geistlich wachsen und seinem Bild ähnlicher werden zu lassen, als unsere Probleme zu lösen. Das ist vielleicht eine andere Formulierung als das, was wir in diesem bekannten Vers aus Römer 8, Vers 28 kennen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wenn wir in Probleme und Schwierigkeiten geraten, dann ist es natürlich oder unsere natürliche Reaktion, nach Möglichkeiten zu suchen, sie möglichst wieder loszuwerden. Dagegen ist ja auch nicht einzuwenden, die Frage ist nur wie. Wenn wir uns gegen diese Schwierigkeiten mit allen Mitteln wehren und auflehnen, werden wir ganz davon eingenommen, mit allen Mitteln einen Ausweg zu finden. Wenn uns das dann nicht gelingt, setzen wir schnell Gott auf die Anklagebank oder versinken in Hoffnungslosigkeit und Resignation. Oder wir nehmen sie aus Gottes Hand in unserem Leben an und überlegen, wozu sie Gott in unser Leben gebracht hat. Damit ist das Problem natürlich nicht gelöst, aber wir können es aus Gottes Hand nehmen, in dem Glauben, dass alle Dinge uns zum Besten dienen müssen, wenn wir Gott wirklich lieben. Wir werden frei von dem Druck, Menschen aus unserer Umgebung oder unsere Lebenssituation als solche für unsere Schwierigkeiten verantwortlich machen zu müssen, und haben zugleich die Perspektive, dass Gott uns damit verändern möchte, positive Eigenschaften in uns herausbilden möchte, wenn wir uns darauf einlassen. Wir werden frei von dem Druck, krampfhaft nach Lösungen suchen zu müssen. Jesus hat uns nicht erlöst, um unsere Probleme zu lösen. Nach dem Motto, glaube an Jesus, dann wirst du glücklich und gesund und vielleicht noch reich. Dieses Wohlfühl- und Wohlstandsevangelium, das überall auf dem Vormarsch ist, hat nichts mit den Absichten Gottes zu tun. Er möchte, dass jeder Bekehrte geistlich wächst und dem Charakter Jesu ähnlicher wird und sein Wesen immer mehr an uns erkennbar wird. Und das ist wichtiger als persönliches Wohlbefinden im Sinne eines unbeschwerten und sorgenfreien Lebens. Und dazu gebraucht er Nöte in unserem Leben. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass die wesentlichen oder zumindest wesentliche Wachstumsschritte in unserem geistlichen Leben mit Problemen, Schwierigkeiten und Nöten verbunden waren. Noch einmal zur Erinnerung der Ausspruch von William MacDonald: Gott hat so großen Gefallen an dem Herrn Jesus, dass er den Himmel mit anderen füllen will, die so sind wie er. Betrachten wir doch einmal unser Leben mit allem, was uns widerfährt, aus dieser Perspektive, aus dem Blickwinkel Gottes für unser Leben. Dann werden wir unsere Probleme und Nöte mit anderen Augen sehen können. Die Wahrheit hier ist, wir werden frei, wenn wir ein wirkliches Ja zu Gottes Willen haben. Unseren Charakter hier in unserer konkreten Lebenssituation hier und jetzt formen zu lassen nach dem Bild Jesu, damit wir einmal als geschliffene Edelsteine den Himmel bereichern können. Und ein letzter Punkt, ich hoffe, ihr könnt noch zuhören. Es geht bei allem nicht um mich, sondern allein um Gott. Das mag vielleicht zuerst nach einer platten Binsenwahrheit klingen. Und wir alle kennen diese Verse aus Kolosser 1, ab Vers 16. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Aber bestimmen diese Tatsachen unser Denken und unser Leben? Der moderne Zeitgeist und auch der moderne christliche, in Anführungszeichen, Zeitgeist ruft uns zu: Es geht um dich, um dein Leben, mach das Beste daraus. Jemand hat einmal dazu bemerkt, für die meisten Menschen sind die wichtigsten Menschen auf der Welt sie selbst. Ihr Leben besteht aus endlosen Variationen zum Thema Ich. Das hört sich krass an, aber sind wir als Christen gefeit davor? Wenn ich mein Leben betrachte, dann dreht sich hier auch ein großer Teil meiner Gedanken, meiner Zeit, meiner Kraft, meine Familie, mein Haus, mein Besitz, mein Wohlbefinden, meine Gesundheit, meine Bedürfnisse und Wünsche und so weiter. Und die Worte ich, mein, mir und mich spielen in unserem Gedanken- und Sprachwortschatz eine große Rolle. Wir machen uns schnell zum Zentrum unserer eigenen kleinen Puppenstubenwelt mit Häuschen und Garten, und erwarten von anderen und vielleicht auch noch von Gott, dass sie die passende Rolle darin spielen. Aber es geht eben nicht um meine kleine Welt, sondern um Gottes Handeln in und mit dieser Welt und um meinen Platz in diesem Handeln. Eine christliche Schriftstellerin und Pastorenfrau namens Susan Hunt hat das einmal treffend beschrieben. Die Weltgeschichte ist die Geschichte der Erlösung. Sie ist viel größer als ich. Ich bin nicht die Hauptperson im Drama der Erlösung. Um mich geht es nicht. Aber weil Gott so gut ist, gehöre ich dazu. Meine Handlung ist ein kleiner Teil des Ganzen. Es ist viel wichtiger, in dieser Geschichte eine kleine Rolle zu spielen, als in meinem eigenen schäbigen Werk als Star aufzutreten. Diese Geschichte umfasst das ganze Weltall und dauert die ganze Ewigkeit. Will ich meine Rolle darin akzeptieren und mit Freude spielen, oder suche ich nur die kurzlebige, bedeutungslose Geschichte aus, die gar keinen Sinn ergibt? Also meine eigene Geschichte. Eine provozierende Frage, die hier gestellt wird. Spiele ich eine zentrale Rolle in meiner eigenen kleinen Geschichte meines Lebens oder spiele ich die Rolle in der großen Geschichte der Erlösung, die Gott uns zugedacht hat? Sind wir bereit, diese Rolle zu spielen, die uns selbst vielleicht als undankbar oder unbedeutend vorkommt, die uns aber Gott in seiner Allwissenheit und Weisheit als die einzige richtige und notwendige zugewiesen hat? Oder eben spielen wir lieber unsere Lieblingsrolle in unserem eigenen kleinen Lebensstück mit christlichem Bühnenbild? Ich weiß, dass diese Fragestellung vielleicht etwas überspitzt ist, aber sie soll uns dazu ermuntern, uns und unser Leben nicht in den Mittelpunkt zu stellen, sondern unser Leben aus der Perspektive des großen Handelns Gottes mit der Welt und mit uns zu betrachten. Dann werden wir uns und unsere Probleme, unser Versagen und unsere Schwächen nicht mehr ganz so ernst nehmen müssen. Dann werden sich unsere Schwierigkeiten und Nöte relativieren und wir werden ihren Stellenwert anders einordnen können. Die Wahrheit ist, es geht nicht um mich, es geht um Gott und sein Werk in erster Linie. Diese Wahrheit wird unsere aktuelle Situation noch nicht verändern, aber sie wird uns verändern. Sie wird uns in dem Sinn freimachen, dass sie eine ganze Menge an Lasten und selbst auferlegten Bürden von uns nehmen kann. Zurück zum Anfang der Predigt. Nach dem Beispiel mit dem Bildhauer hatte ich gesagt, dass wir uns konkret ansehen wollen, was es heißt, in seinem Wort zu bleiben und die Wahrheit zu erkennen. Eins ist uns sicher allen klar, das Kennen der Wahrheit allein ändert noch gar nichts. Es ist in der Regel nicht so, dass, wenn wir die biblische Wahrheit in einem bestimmten Punkt kennen, jemand im Himmel den Hebel umlegt und wir schlagartig von einer bestimmten Gebundenheit frei werden. Das Freiwerden ist ein Prozess und ein Kampf um die Anwendung der Wahrheit, zu dem folgende Schritte gehören. Wir haben vorhin gelesen, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das erste ist also in seinem Wort bleiben, als der einzigen Quelle der Wahrheit. In seinem Wort bleiben ist aber auch mehr als nur jeden Tag den Pflichtabschnitt aus einem Begleitheft zur Bibel zu lesen. Es heißt, in der Bibel zu Hause zu sein, im und mit dem Wort Gottes zu leben, die biblischen Wahrheiten zu einem Teil unseres Lebens zu machen. Zur Wahrheit erkennen gehört auch, den Irrtum, die Lebenslüge, die Täuschung, die Ausreden, unsere Gewohnheits- und Lieblingssünden, die uns gefangen halten, erkennen und uns eingestehen. Hier müssen wir es dem Geist Gottes zulassen, uns zu überführen. Durch das Wort, aber auch durch unsere Geschwister. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit jemand aus der Gemeinde, wo dann zur Antwort gekommen ist, ja, das kannst du uns schon sagen, aber das muss mir Jesus selber zeigen. Es ist natürlich, hört sich sehr fromm an, aber es ist natürlich eine fromme Ausrede, denn Jesus benutzt gerade auch die einzelnen Geschwister, um uns zu ermahnen und um uns seine Wahrheit näher zu bringen. Wir sind dazu aufgefordert, uns gegenseitig zu ermahnen und zu korrigieren und das dann auch anzunehmen. Und viele Geschwister nutzen diese Möglichkeit nicht und nehmen sich dadurch eine wertvolle Hilfe. Wir müssen uns dann auch die Frage stellen, ob wir von einer bestimmten Gebundenheit wirklich frei werden wollen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich von bestimmten Dingen eigentlich frei werden wollte. Ja, dieses Wort eigentlich bringt es schon zum Ausdruck. Aber insgeheim doch noch irgendwie daran festgehalten habe. Diese Frage müssen wir uns ganz ehrlich beantworten. Sonst blockieren wir uns selber. Was bedeutet nun Erkennen der Wahrheit? In unserem Sprachgebrauch bedeutet das Erkennen der Wahrheit, die Wahrheit als solche eben zu verstehen. Im hebräischen und griechischen Sprachgebrauch der Bibel bedeutet das aber weit mehr, nämlich die Wahrheit zu verstehen und zu tun. Das muss eine Einheit sein, sonst gibt es kein wirkliches, verinnerlichtes Erkennen der Wahrheit. Das heißt, das Erkennen wollen der Wahrheit erfordert auch immer unsere Entscheidung, das als richtig Erkannte auch zu tun. Mit anderen Worten, hier ist unser Glaubensgehorsam gefragt. Und auch aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das Freiwerden oft genau an diesem Punkt scheitert und nicht daran, dass das Leben als Christ vielleicht so schwer wäre. Um noch konkreter zu werden, wie muss das Ganze tagtäglich aussehen? Dazu ein Gebet aus dem Psalm 119, ab Vers 29. Dort lesen wir, halte fern von mir den Weg der Lüge und gib mir in Gnaden dein Gesetz. Ich habe erwählt den Weg der Wahrheit, deine Weisungen habe ich vor mich gestellt. Die Wahrheit wird in den Situationen des Alltags nicht irgendwie einfach so über uns kommen, sondern wir müssen den Weg der Wahrheit erwählen, so wie es hier stand. Das heißt, uns jeden Tag immer wieder neu bewusst für die Wahrheit entscheiden und der Lüge entgegenstellen. Das können wir aber nur, wenn sie uns gegenwärtig ist, wenn wir, zitiere wieder, seine Weisungen vor uns gestellt haben. Wir können nur mit den Wahrheiten aus Gottes Wort den Lügen entgegentreten, die wir so verinnerlicht haben, dass wir sie in der entsprechenden Situation parat haben und als Waffe einsetzen können. Genau deshalb ist es so wichtig, in seinem Wort zu bleiben. In diesem täglichen Glaubenskampf dürfen wir darauf vertrauen, dass Gottes Wahrheit wirklich die Macht besitzt, uns zu verändern, uns dem fertigen Bild der Statue, um bei diesem Vergleich zu bleiben, Stück für Stück näher zu bringen. Wir dürfen vertrauen, dass Jesus zu seinem Versprechen steht und dass sein Stellvertreter hier auf der Erde, der Heilige Geist, uns in alle Wahrheit leiten wird. Und schlussendlich dürfen wir darauf vertrauen, was in diesem Vers, den wir heute schon mal gehört haben, aus dem Philipper 2,13 steht. Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Amen.